Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor 14 Tagen die Lehre war über den Gott des Friedens, weil unser Gott ein Gott des Friedens ist und dass er Frieden will, auch wenn der Satan das nicht will oder Menschen auch nicht wollen. Aber grundsätzlich ist Gott ein Gott des Friedens. Und um seinen Frieden zu erleben, müssen wir auch den Feind des Friedens kennen, um ihm zu widerstehen und siegreich zu sein, weil wir wollen in erster Linie ja den Frieden in unserem Herzen haben, in unseren Seelen. Wenn die Welt manchmal verrückt spielt, soll man sie nicht anstecken lassen und in Panik verfallen, sondern zusehen, dass man im Herzen, in der Seele den Frieden behält. Und da müssen wir wissen, wer ist der Feind dieses Friedens und wie können wir ihm widerstehen und was ist Gottes Wille. Weil der Urheber von allen Ängsten, und da gibt es ja in verschiedensten Variationen, das ist der Feind, der Satan, oder es ist seine Waffe, besser gesagt, für Angst zu erzeugen. Hat man es heute wieder gedacht, Halloween, da kommen dann die Kinder und möchten Angst verbreiten. Und die Leute sind so dumm und schicken die Kinder los, um Angst zu verbreiten, obwohl die Welt nicht eh schon genug Angst hat. Und da werden die Kinder auch noch missbraucht. Das ist ja affig, oder? Also ist auch schön, wenn man Frieden hat, wenn man keine Angst hat, keine Sorge im Herzen trägt, die einen plagt. Sorge und Angst ist sonst nichts wie ein Plagegeist. Und wenn man das nicht hat, diesen Frieden, diese Seele, dann ist die Lebensqualität ziemlich mies, wenn man gequält wird von Ängsten und Sorgen und damit auch lahmgelegt wird. Und das ist der Satan mit allen möglichen Tricks, versucht er, diese Angst zu erzeugen oder wenn sie schon mal da ist, zu schüren, dass sie noch stärker ist oder wieder aufquillt oder wieder aufblüht. Und das macht er mit schlechten Gedanken, mit religiösen Lügen, mit bösen, schlechten Informationen, vielleicht sogar schlimme Umstände in deinem nahen Umfeld oder bei dir selber. Oder es kommen Drohungen. Alles dient dazu, Angst und Sorge zu erzeugen und die Menschen da in Panik zu bringen. Und da gibt es so eine kleine Abstufung, wie es losgeht. Erst hat man mal ein paar Bedenken. Es wird noch gar nicht so als Angst wahrgenommen, aber aus Bedenken, wenn man ihnen nachgeht, entstehen Sorgen. Sorgen können schon ganz schön quälend sein. Und aus den Sorgen entstehen dann so richtige Ängste. Und wenn man da jetzt nicht, spätestens da nicht den Stopp reinhaut und weiß, wie man dagegen vorgeht, dann kommen Panikattacken und sogar Psychosen. Und das will der Herr ja gar nicht. Der Herr will, dass wir im Frieden leben. Und wir müssen wissen, was wir dagegen unternehmen können. Weil die Angst raubt dir den Seelenfrieden und sie zerstört und blockiert auch deinen Glauben. Das ist das nächste Problem. Wenn du diese Angst einmal richtig drin hast, dann hat der Glaube Schwierigkeiten und dann bist du ja richtig am Arsch, oder? Also Angst ist eigentlich eine negative Form des Glaubens. Angst glaubt was Schlechtes. Angst glaubt, jetzt passiert was Übles. Angst ist einfach genau das Gegenteil vom Glauben an Jesus, weil der Glaube erwartet Gutes. Die Angst erwartet Schlechtes. Und diese Angst, die ist meistens so ganz unscheinbar, oder die Sorgen, besser gesagt. Wenn es Angst wird, dann ist es ein bisschen mehr sichtbar. Aber diese Sorgen, die laufen ein bisschen so unscheinbar, unterschwellig in unseren Seelen ab. Und wenn es dann noch einen Auslöser gibt, der das bestätigt, diese Sorge oder eine schlechte Meldung oder was kommt, dann bricht sie wieder voll aus. Und manche Leute reagieren dann über in Panikattacken oder falschen Entscheidungen und dann kommt einfach nichts Gescheites dabei raus. Weil die Angst, die sagt eigentlich unterm Strich, wenn man es genau betrachtet, Gott kann mir nicht helfen oder er will mir nicht helfen, er ist nicht für mich da, ich muss mir jetzt selber helfen, aber ich weiß nicht wie, ich kann es doch gar nicht. Angst sagt immer, was kommt denn jetzt Schlimmes auf mich zu? Das ist das Quälende der Angst. Und sie sät da mit Zweifel, ob Gott oder Herr mir überhaupt hilft, ob er mein Gebet hört, ob er überhaupt zu seinem Wort steht. Kann er mir überhaupt helfen oder will er mir helfen? Dann kommt das Nächste, ja, warum hat er es da und da nicht getan oder bei dem und dem? Kann ich überhaupt noch vertrauen und so weiter? Oder das Schlimmste ist, wenn Leute denken, oh, Gott will mich strafen oder er straft mich jetzt mit diesem mit diesem schlechten Umstand, mit dem Problem, das da auf mich zusteuert. Und dann kommen diese großen Fragezeichen, ob er überhaupt und warum und weshalb. Und unterm Strich ist Unglaube. Unglaube ist Gift. Unglaube blockiert das Wirken des Geistes. Glaube setzt ihn frei. Diese Ängste haben zur Wurzel auch, dass man auf die Unmöglichkeiten der natürlichen Welt schaut. Ich kann es nicht lösen, das Problem. Es geht nicht, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wer. Das erzeugt Angst. Aber als Christ müssen wir wissen, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. Dass Gott immer einen Ausweg hat. Dass Gott immer eine Möglichkeit hat, die Situation zu verändern. Oder dass er dich schadlos durchbringt oder vielleicht sogar bloß drüber hebt über das ganze blöde Zeug, das dir Angst eingejagt hat. Aber wenn du deinen Glauben auspackst, wenn der Glaube sagt nämlich so, Gott ist für mich, er hilft mir, er erhört mein Gebet, er wirkt Wunder für mich, er versorgt mich, er kümmert sich um meine ganzen Angelegenheiten, ich brauche mich nicht zu sorgen, ich habe meine Sorgen und Ängste bereits auf ihn geworfen und er steht zu seinem Wort, was er zugesagt hat, das hält er ganz gewiss, seine Verheißungen, die kenne ich, die glaube ich und ich bekenne sie laut Hals. Und das bringt die geistliche, die himmlische Welt in Aktion für dich. Die Angst und die Sorgen blockieren die himmlische Welt und der Glaube aktiviert es. Darum entscheide dich immer für den Glauben. Egal wie die Situation ist. Und es gibt dummerweise Situationen, die sind wirklich nicht bloß Einbildung. Die sind da und die machen die Angst und die sind ein Problem. Aber dann ist es wirklich das A und O, dass du dich entscheidest für den Glauben. Es ist ganz leicht, sich für Sorgen und Ängste zu entscheiden. Das ist keine Kunst. Aber manchmal ist es die große Kunst, sich für den Glauben zu entscheiden, ganz hartnäckig. Und den Glauben natürlich auch aussprechen, bekennen. Ja? Diese Waffe, die dir da gegeben ist, das Schwert des Geistes. Es muss benutzt werden und das geht mit Glaubensworten, die ausgesprochen werden. Ja, manchmal ist es schon gut, wenn du sie innerlich laut denkst, aber noch besser ist, wenn du sie auch lauthals aussprichst, mit einem entschiedenen Glauben dahinter. Also triff die richtige Entscheidung, dass du nicht unter das Radl kommst sozusagen. Und damit entlarvst du die Ängste und merkst du plötzlich, wie sich das Blatt wendet und dass es gar nicht Sinn gemacht hat, dich jetzt so zu sorgen und zu ängstigen, weil plötzlich die Sache wieder ganz anders aussieht. Wenn man einen Berg nah vor sich hat, sieht er riesengroß aus. Wenn er aber weit weg ist, dann ist der Berg nicht so groß und der Herr führt dich wieder ein Stück zurück, dass du diesen Berg, dieses Problem von der Ferne siehst und nicht so als großes Problem ansehen kannst. Welche Ängste sind nun vorrangig, so grundlegend? Oder kannst du auch mal überlegen, welche Ängste hast du eigentlich? Aber nicht, um dich da drin zu suhlen, sondern um sie loszubringen. Ja, das Ziel muss sein, Ängste loszubringen. Weil viele Menschen haben Versagensängste. Egal wo, ob es jetzt im Berufsleben ist, im Eheleben, im Glaubensleben sogar, ob ich das überhaupt schaffe, ob ich den Glauben hinbringe oder Herausforderungen in der Arbeit, ob ich das schaffe und was wird der Chef sagen und so weiter. Also solche Versagensängste kennt man, haben aber keine Berechtigung. Wenn Gott mit dir ist, wird er dir in allen Dingen Gelingen geben. Das heißt besser gesagt, wenn du mit Gott bist, denn das kommt daher sowieso mit dir, aber wenn du mit Gott bist, im Glauben, dann macht es die Tür auf. Dann verändern sich die Umstände. Ein weiteres Problem von Angst ist die Zukunftsangst. Ja, viele haben jetzt das Problem oder die Panik schon fast mit dem Klimawandel. Das ist ja schon oft genug gesagt worden. Schon fast in jeder Fernsehsendung oder Nachrichten wird vom Klimawandel gesprochen. Und oft, so oft man es hört, und so schlimmer wird es, weil die Leute das annehmen. Man meint immer, wenn alle das Gleiche sagen, dann muss es ja stimmen. Aber schalt einfach auch mal ein bisschen deinen Verstand ein und weniger weniger den Fernseher oder die Radiomeldungen und sonst das und schau dir die Natur einfach mal an. Und ich sage mal, ein bisschen wärmer, wenn es wird, ist ja okay. Seien wir froh, dass nicht eine Eiszeit auf uns zukommt. Hätten wir ein größeres Problem, glaube ich. Dann Zukunftsangst wegen den Kriegen oder weil man ja älter wird oder weil man vielleicht diese oder jene Krankheit hat oder weiß, oh, meine Eltern oder Großeltern hatten die und die Krankheit, sind dran gestorben, könnte ich auch bekommen. Ja, das ist diese unbestimmte Angst, wo es eigentlich gar nicht ja, jetzt da ist. Das ist eigentlich eine Dummheit, sich über Dinge zu ängstigen und zu sorgen, die noch gar nicht da sind. Das ist die Gemeinheit der ganzen Sache. Blockiert dich aber trotzdem. Dann haben Menschen Existenzängste. Ob's Geld reicht, ja, die Finanzen. Ganz ein dickes Ding. Und die haben viel Geld und haben trotzdem Existenzangst. Das ist dann das Paradoxe der ganzen Sache. Manchmal haben die mehr Ängste als wie die anderen, die nichts haben. Das ist nur der Witz des Ganzen. Oder was ist, wenn Arbeitslosigkeit auf mich zukommt, wenn ich pleite gehe mit meinem Geschäft und die Inflation und was ist, wenn ich arm bin im Alter, werde ich noch versorgt? Kann ich mir noch was kaufen? Wird der Aldi noch was haben? Ja, was passiert mit dem Ganzen, die Weltwirtschaft und so weiter? Macht euch nicht verrückt. Es sind alles Überlegungen, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Komme ich später einmal drauf, was der Herr dazu sagt. Ja, und dann haben noch viele auch Todesangst. Angst vorm Sterben. Ja, oder sind sie vielleicht krank oder so und so alt. Was passiert, wenn ich sterbe? Wo komme ich denn hin? Was passiert mit meinem Hab und Gut? Das haben viele das größere Problem. Was passiert mit ihrem Hab und Gut? Sie merken ja plötzlich, hoch, ich kann es ja doch nicht mitnehmen. Ja, sollte man sich schon früher darüber Gedanken machen. Und da ist die Welt voller Angst und Sorge. Es hat sich ja ein Begriff geprägt, jetzt weniger bei uns in Deutschland, aber in den anderen Ländern rundherum. Der Begriff nennt sich die German-Angst, weil die Deutschen scheinbar besonders gerne und viel Angst und Ängste und Sorgen hegen. Die German-Angst. Aber da sollen wir Christen raus und nicht von diesem Zeitgeist uns anstecken lassen. Angst macht unseren Glauben kaputt. Wir wollen aber im Glauben größer werden, also müssen wir die Angst beiseite legen. Angst begleitet die Menschen ständig und ist meistens ein schlechter Ratgeber. Allermeistens. Man trifft dann falsche Entscheidungen, man reagiert im Fleisch, man tut etwas, was man eigentlich normal nicht getan hätte, bloß weil Angst und Panik plötzlich aufgekommen ist. Okay, es gibt eine Ausnahme, da ist Angst gut. Wenn wirklich eine extreme Gefahr vor dir ist und es kommt so diese Angst, was eigentlich mehr eine Adrenalinausgießungsexplosion ist, damit du fähig bist, richtig und kräftig dagegen zu reagieren oder zu flüchten oder so, das ist okay. Aber so dieses dauernd irgendwo Angst zu haben, was könnte noch sein und was könnte meinen Kindern passieren, was ist mit meinen Eltern zu Hause, was ist hier und was ist da, was hat der Radio gerade gesagt und pipapo, das ist das Gift des Ganzen. Es gibt noch eine kleine Ausnahme, wenn in der Bibel, wenn du liest, dass Engel erscheinen, da haben die meisten Menschen auch dann Angst gekriegt, weil es unerwartet ist. Aber darum haben die Engel auch immer gesagt, fürchtet euch nicht. Keine Angst, keine Sorge, ich bin von Gott gesandt, braucht ihr euch nicht fürchten, sozusagen. Angeblich steht es 365 Mal in der Bibel, aber haben herausgefunden, für jeden Tag einmal, fürchtet euch nicht. Also zumindest x-mal steht es in der Bibel. Grundsätzlich ist die Aussage des Herrn, fürchtet euch nicht, sorgt euch um nichts und so weiter. Ja, jetzt müssen wir schauen, wo kommt denn das überhaupt her mit diesen Angst und Sorgen machen und haben. Ging los, als die Sünde das Regiment in der Welt übernahm. Seitdem gibt's Angst und Sorgen, Probleme. Also Adam und Eva in dem Paradies hatten keine Angst. Sie waren mit Gottes Herrlichkeit bekleidet und im Paradies war alles perfekt. Gottes Gegenwart war uneingeschränkt da. Sie kannten weder Gutes noch Böses, es war alles in Top-Ordnung. Warum sollten die Ängste haben? Ne? Aber nach dem Sündenfall, da merken sie plötzlich, hey, wir sind ja nackt. Hey, die Herrlichkeit Gottes ist verschwunden. Oh, jetzt, jetzt haben wir ein Problem. Was ist denn das überhaupt? Das, vielleicht haben sie erst das neue Wort erfunden, Problem. Wir haben ein Problem. Vorher gab es keins. So, jetzt müssen wir für uns selber sorgen, haben sie gemerkt. Die Gottesversorgung ist plötzlich weg. Oh, und überhaupt, jetzt müssen wir auch noch sterben. Oje, was haben wir bloß angestellt? Ja, Angst und Sorge kamen plötzlich auf. Und dann mussten sie auch noch das Paradies verlassen. Und Dornen, Disteln, Schweiß und Schmerzen machten ihnen das Leben schwer. Okay, was ich damit einfach sagen will, ist, dass der Sündenfall, die Sünde, die Ursache ist für dieses Problem mit Angst und Sorgen. Oder für die Probleme, die Angst und Sorgen erzeugen. Aber jetzt müssen wir Christen unbedingt wissen, dass Gott sich was ausgedacht hat, um dieses Problem wieder zu lösen und wieder rückgängig zu machen, könnte man fast sagen. Einer musste dafür sterben. Einer musste sich dafür opfern. Und es musste ein Mensch sein und es musste ein Gerechter sein. Ein Sünder konnte es nicht tun. Dann kam eben Jesus als Lamm Gottes, als Opferlamm, und hat die Sünde der Welt weggenommen. Die Sünde Adams gesühnt. Und ab dem Zeitpunkt ist jegliche Angst und Sorge das legitime Recht an den Gläubigen genommen. Bei uns Christen ist Angst eine illegale Sache. Ja, wir Glaubenden müssen nicht mehr in Ängsten gefangen leben, weil Jesus uns mit seinem Fleisch- und Blutopfer befreit hat. Er hat alle Ängste auf sich genommen, als er im Garten Gethsemane war und betete und dann Blut schwitzte vor lauter Angst und Panik. Das ist eine heftige Sache. Also für uns Christen, das müssen wir wissen und im Glauben nehmen, ist Angst nicht Normalität. Die gehört uns nicht. Und wenn wir eine haben, dann hat uns der Teufel irgendwo eine untergejubelt. Und wie gesagt, da müssen wir was dagegen unternehmen. Und da ist die erste Waffe, die beste und wichtigste Waffe dagegen, das Blut von Jesus. Das Blut, das er da schon im Garten Gethsemane vergossen hat, geschwitzt hat, bis hin am Kreuz, wo er den letzten Tropfen seines Blutes vergossen hat, als man eben den Speer in die Seite bis ins Herz hineingestoßen hat. Er ist praktisch ausgeblutet. Aber dieses Blut, das ist unsere Waffe gegen Ängste und Sorgen. Und den setzen wir ein im Glauben. Ja, wir haben nicht da irgendwo einen Becher voll mit Blut, sondern wir glauben, dass dieses Blut für uns vergossen wurde. Und das macht es genauso real, als wie wenn du eben einen Becher voll Blut von Jesus da in der Hand halten würdest. Wir können natürlich Angst haben. Der Paulus hat auch mit Ängsten zu tun gehabt. Es ist klar, die Welt um uns herum, die ist noch nicht erlöst. Die Welt liegt noch im Bösen, sagt uns die Bibel. Aber wenn wir Angst haben können, heißt es nicht, dass wir Angst haben müssen. Die Schöpfung um uns herum möchte uns das einimpfen und die Leute wollen uns das sagen, dass es ja normal ist, wenn man Angst hat. Aber sie wissen es noch nicht, was Jesus für uns getan hat. Mit Sorgen, sagt Jesus, kannst du deinem Leben nicht eine Elle hinzusetzen. Also du machst mit Sorgen nichts besser unterm Strich, eher schlechter. Weil inzwischen wissen wir ja, dass Sorgen ungesund sind für die Seele und für den Körper. Und die Ängste und Panik und sowas natürlich noch ungesünder. Also Ängste bedrängen uns und deshalb müssen wir wachsam sein. Sobald was aufkommt, sei wachsam und stell das Blut Jesu darüber. Gib dem Teufel keinen Raum. Gib der Angst und der Sorge keinen Raum. Die zweite Waffe, die du hast, ist das Wort Gottes, die Wahrheit, die Verheißung. Ja, der Herr sorgt für dich. Du brauchst dich nicht selber sorgen. Ja, ist Gott für mich? Wer soll gegen mich sein? Steht geschrieben und so weiter. Darum ist es einfach für uns Christen schon sehr wichtig, dass wir diese speziellen Verheißungen, Schriftstellen einigermaßen im Kopf haben, damit der Heilige Geist dann in der Situation hervorrufen kann und du dann auch mit deinem Mund bekennen, aussprechen kannst. Die Waffen müssen parat sein. Es nützt dem Polizisten auch nichts, sage ich jetzt einmal, oder den Soldaten, wenn er ein recht tolles Schießgewehr hat, aber es steht zu Hause herum und er ist draußen am Schlachtfeld und hat nicht dabei. Also man muss es dabei haben, wenn man es braucht, und auspacken. Also wenn eine Angst dich bedrängt, setz ihm das Blut Jesu und die Wahrheit des Wortes entgegen und du wirst sehen, das verschwindet wieder, weil du ihm keinen Raum gegeben hast. Jetzt komme ich noch mit einer so typischen Angst daher, dass die Christen haben, oder vielleicht vorrangig so neu bekehrte Christen, sie denken sich, oh, wenn ich jetzt mich zu diesem Jesus bekenne, was werden da meine Verwandten und Freunde sagen? Werden sie sagen, oh, bist du in einer Sekte, bist du ein Spinner, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben und so weiter. Dann haben die Leute Angst, ah, dann bekennen sie sich nicht zu Jesus und auch nicht zu dem, dass sie jetzt in den Hauskreis gehen, in eine Gemeinde gehen, vielleicht nicht mehr in der katholischen oder evangelischen Kirche drin sitzen. Aber diese Angst muss überwunden werden. Diese Angst zu überwinden lohnt sich, weil wenn du dich zu Jesus bekennst, hat er gesagt, dann bekennt er sich beim Vater zu dir oder bei den Engeln. Also das lohnt sich. Denke nicht kurz, denke nicht, oh, jetzt sagen die Sekte und Spinner und wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Ja, das muss man überwinden, aber es könnte sein, dass der Tag kommt, wo sie plötzlich sagen, hey, das, was du da hast mit diesem Jesus, ich beobachte es schon eine Zeit lang. Du bist da angesegnet, bei dir funktioniert's. Jetzt möchte ich das auch wissen. Ja, das kann irgendwann kommen, wenn derjenige, der zuerst sagt, du bist der Spinner, sich von dir abwendet und wenn er dann das merkt, dass er dann umkehrt und sagt, hey, ich möchte jetzt da auch mal ein bisschen was wissen, was du da machst. Kann ja sein, ne? Und viele denken sich dann, was könnten andere denken über mich, was könnten sie sagen oder tun? Ach, scheißegal. Was muss denken, was sagt Jesus über mich? Was denkt Jesus über mich? Wenn alle Menschen von dir gut denken, aber Jesus denkt nicht gut über dich und sagt, ach, die stellt sich nicht zu mir, der verleugnet mich dauernd, finde ich nicht toll, ich bin für den ans Kreuz gegangen und er verleugnet mich dauernd. Also das ist auch nicht unbedingt der Hit, oder? Das könnte ja sein. Dann ist es oft so, dass Christen sich, wenn sie in der Gemeinschaft mit anderen Christen sind, im Hauskreis, in der Gemeinde oder so, dann trauen sie sich nicht zu singen im Lobpreis, sie trauen sich nicht zu beten in der Gemeinschaft, bringen den Mund nicht auf, von wegen einer Weissagung weiterzugeben. Und das ist Angst, Menschenfurcht. Die muss überwunden werden. Da gibt's nämlich nichts zu Angst haben. Ja, ich rede mich jetzt leicht, weil ich habe es schon lange überwunden. Aber wenn ich daran das denke, wie ich zum Glauben gekommen bin und das erste Mal so in einem Hauskreis einen Satz laut gebetet habe, von mir aus, oh, das war Horror, das überhaupt fertig zu bringen. Aber man muss es überwinden. Ich war so sehr, sehr scheu und schüchtern und ängstlich. Aber ich habe es geschafft. Ich habe mich überwunden. Und da muss man überwinden. Und dann sich vor Menschen zu Jesus zu bekennen. Nicht mehr das Ding mitzumachen wie alle anderen. Das ist dann auch wieder ein Teil, wo man Ängste überwinden muss. Aber es lohnt sich. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Man soll sich zu Jesus bekennen, damit so wird man auch gerettet, oder? In Römer 10, glaube ich, steht's. Aber man soll sich auch bei den Menschen zu Jesus bekennen. Nicht bloß in der Gemeinde, da ist es relativ einfach, da sind alle gleichgesinnt. Aber man kann sich schon ab und zu mal auch bei anderen bekennen, gerade wenn es um Streitfragen geht, mit dem ganzen okkulten Zeug und pipapo. Sicherlich braucht man nicht jeden, der die Bibel auf den Kopf schlagen und mit Weisheit soll man schon vorgehen. Aber wenn es darauf ankommt, soll man sich zu Jesus bekennen und diese Angst überwinden. Und du wirst sehen, der Herr ist mit dir. Weil wenn du im Glauben ihn hochhältst und sein Wort, dann steht er zu dir. Aber das alte Problem, das hatten damals auch schon die Israeliten, die Juden, als die erste Gemeinde da aufgekommen ist. Es steht in Johannes 12, 42, da heißt es hier, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Also selbst Oberste, nicht bloß die normalen Leute, oberste Leute, die was zu sagen hatten, die angesehen waren, glaubten an Jesus. Aber, wegen der Pharisäer, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Das war ihr größtes Problem. Lieber Jesus verleugnet, als nicht mehr in die Synagoge gehen zu dürfen. Bei uns war es einfach, wir sind aus der Kirche ausgetreten, dann wollten wir auch gar nicht mehr hingehen. Ja, und dann sicher, man hat vielleicht einige Freunde verloren, man hat vielleicht einige Kundschaften verloren deswegen, aber der Herr hat andere hinzugefügt. Andere Freunde, andere Kundschaften, andere Türen aufgemacht. Er weiß, was du für Leute um dich herum haben sollst und was für euch das dir schaden würden. Also Angst vor der ganzen Gesellschaft ist nicht gut, es zerstört nämlich diesen bezeugenden Glauben. Und der Glaube muss auch ein Glaubensbekenntnis mitbringen, sonst ist es kein richtiger Glaube. Die Leute, die vielleicht nichts zu verlieren haben, die jetzt nicht zu den Obersten gehören, sondern eher zu den Untersten, die tun sich da ein bisschen leichter. Die haben nichts zu verlieren. Die waren zuerst schon, ja, wenn man so schön sagt, die Sau. Und jetzt, wenn sie sich zu Jesus bekennen, kann es nicht schlechter werden. Im Gegenteil, es wird besser, weil Jesus sie auf ein anderes Level bringt. Wie geht der Spruch? Ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert? Da ist was dran. Also, lass dir keinerlei Angst, Menschenfurcht und diese unterschwelligen Sorgen mehr einjagen. Und wenn sie da sind, dann nutze diese Waffen des Geistes, das Blut Jesu und das Wort der Wahrheit, damit diese Ängste dich verlassen müssen. Weil ich sage eins, es lebt sich ganz anders Leben. Ein ganz anderes Leben ist, wenn man nicht dauernd irgendwie Angst, Sorge oder zur Menschenfurcht in sich trägt. Was sagen die anderen? Es gibt so viele Leute, die sind immer getrieben von dem, dass sie den anderen gefallen oder gefallen müssen, weil sonst könnte auch irgendjemand irgendwas sagen, hey, wie schaust denn du aus? Hey, wie bist denn du beieinander? Hey, warum machst denn du das? Geht doch die anderen nichts an, oder? Du machst das, was Jesus sagt. Du folgst ja Jesus nach, oder? Oder folgst du den Leuten nach? Die Jünger Jesu folgen Jesus nach. Dann kommst du auf gute Plätze. Dann kann dir das Gute passieren. Und ich sage eins, diejenigen, die diese Ängste überwinden oder vielleicht überwunden haben, die bewegen Großes. Ängstliche Menschen bewegen nichts, weil die Angst sie lahmgelegt hat, weil die Angst sie überall aufhält. Und wenn du Hebräer 11 liest, die ganzen Glaubenshelden, die haben was bewegt. Aber sie mussten Ängste überwinden. Und wenn ich als Beispiel nehme diesen William Seymour, der da diese Bewegung in der Azusa Street in L.A. 1908, glaube ich war es, angeschoben hat oder durch den Gott diese Bewegung in Kraft gesetzt hat, was der überwunden hat. Er war ein Schwarzer und die Schwarzen durften zu der Zeit überhaupt abends nicht aus dem Haus gehen. Und trotzdem hat er das getan, was ihm der Herr gesagt hat, ist aus dem Haus gegangen, ist in eine bestimmte Straße gefahren, zu einem bestimmten Haus und ist dort zu einem Hauskreis hinzugestoßen von Frauen, die aber weißer Hautfarbe waren. So hat sich das ergeben, also wenn sie ihn erwischt hätten, wäre er eingesperrt worden. Er musste das überwinden. Und diesen Glauben hat Gott gesegnet, gesehen und gesegnet. Also, wir Christen müssen wissen, welche Möglichkeiten wir haben und diese Möglichkeiten dann auch einsetzen, ausspielen und natürlich auch überwinden. Ja, manchmal muss man wirklich einfach überwinden, egal was passiert, ich gehe mit Jesus, ich lasse mich nicht davon abbringen, ja, der Herr ist mit mir und ich bin mit ihm. Der Paulus sagt im 2. Timotheus 1, 7 und 8, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Ja, einen Geist der Angst hat er uns nicht gegeben. Angst ist nicht von Gott. Er hat uns gegeben einen Geist der Kraft, der Liebe und der Weisheit oder hier steht Zucht oder Besonnenheit. Ja, das ist aus Gott. Kraft, Liebe, Weisheit, Überwinderkraft. Und er schreibt weiter, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines Gefangenen und so weiter. Also wir sollen uns nicht des Zeugnisses für Jesus schämen, wir sollen uns nicht schämen, von Jesus zu reden, den Menschen ihn zu bezeugen, was er für sie getan hat, und Gott steht dazu. Ja, und wo der Geist des Herrn ist, haben wir letztens gehört, ist Freiheit. 2. Korinther 3,17. Und der Geist des Herrn ist ja in dir und er ist dein Helfer und somit kannst du Ängste überwinden. Und ist auch oft eine Gewohnheitssache. Immer wenn was Neues ist, was man noch nicht gemacht hat, hat man da ein bisschen Ressentiments, hat man da ein bisschen Ängste. Was könnte jetzt da passieren? Mache ich es richtig, mache ich es falsch? Und wenn man es dann 2, 3, 4 Mal gemacht hat und Routine reinkommt, dann ist diese Angst weg und dann läuft es einfach. Dann gibst du Zeugnis, dann betest du für Leute, dann traust du dich einfach. Und wenn der Geist Freiheit schafft, dann schafft er auch Freiheit von Angst und Sorge. Angst und Sorge hat keinen Platz, wo der Heilige Geist ist. Weil der Heilige Geist ist ein Geist des Glaubens und nicht ein Geist der Furchtsamkeit. Und der Heilige Geist ist uns einfach gegeben von Gott. Manche Menschen brauchen auch Heilung, weil solche Ängste und Sorgen von Kindheit an schon in ihnen waren. Man hat die Eltern oder andere Leute haben ihnen die Ängste schon mit in die Wiege gelegt, eingeimpft, Angst gemacht. Gab es ja früher bei uns immer die Leute mit ihren Weizgeschichten und Truden und Hexen und was alles so Zeug gegeben hat, das ist solche, wie heute mit den scheiß Halloween, den Leuten Angst machen wollen. Und so eine Kinderseele, wenn mit Angst geprägt wird, dann kann es sein, dass das ganze Leben lang blockiert ist. Dass der Mensch nicht das zu Wege bringt, wozu er eigentlich auf dieser Welt ist. Weil Ängste und Sorgen ihn in den tiefsten Stellen seiner Seele, im Herzen blockiert und verletzt haben. Und solche Leute brauchen Heilung und Freisetzung. Da kann auch ein Geist der Angst dahinter stecken. Und der muss rausgetrieben werden. Und da nehmen wir wieder unsere Waffen, das Blut Jesu und die Wahrheiten von Gottes Wort. Und den Heiligen Geist natürlich noch dazu, der die Kraftquelle ist, um das ganze Zeug rauszuhauen und Heilung zu schenken. Das gehört uns, dem Sünder. Dem kann man da in dem Fall nicht helfen. Der wird von Ängsten geplagt, das ist ganz normal. Aber wir, die Christen, die Wiedergeborenen, die Gerechten, die sollen nicht mehr in diesen Ängsten und Sorgen leben, sondern in Frieden und in Freiheit und im Segen, sagt Paulus. Ich lese euch das Wort wörtlich vor. Falls jemand dabei ist, der sagt, das glaube ich nicht. Römer 2, 9 und 10. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl dem Juden zuerst als auch den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Ja, egal ob Jude oder Heide, ob Grieche oder Deutscher oder Bayer, die das Böse tun, über die Sünder, meint er hier, die sollen Angst haben, das ist richtig und normal, aber die das Gute tun, die glauben, die Gerechten, die sollen Ehre und Frieden und Herrlichkeit bekommen. Jeder, egal ob Jude oder Grieche. Im Neuen Bund ist das nicht mehr Thema. In Christus Jesus ist eine neue Schöpfung gemacht worden. Egal, ob du aus dem Jüdischen stammst oder aus dem Heidnischen, ist egal. In Christus sind wir alle gleich. Und wenn ein Mensch sich zu Jesus wendet, wird er ihm Ruhe und Frieden geben. Er hat es eindeutig ausgesprochen. Er sagte, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matthäus 11, 28 bis 30. Also sagt Jesus eindeutig, braucht man nicht lange auslegen, das steht klipp und klar da, was er sagt, kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen, ihr mit euren Sorgen und Ängsten und Problemen, ich gebe euch Ruhe. Das kannst du für bare Münze nehmen, das hat er gesagt und da tut er das auch. Ja, und er sagt, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, weil sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Also er hängt ja nicht hinten einen Rucksack voll Hinkelsteine dran, weil seine Last leicht ist. Vielleicht einen Rucksack voll Bettfedern. Ja, alle hopp, ganz kein Problem. Und das Joch ist sanft, das ist gepolstert und nicht schwer. Die anderen, die Sünder, die tragen eine schwere Last und die haben vielleicht ein hartes, kantiges Jochholz, das sich schwer in ihre Schultern, ihren Nacken eindrückt, was einfach unangenehm ist. Aber nicht für uns. Ruhe für unsere Seelen werden wir finden, wenn wir uns an Jesus wenden. Wenn du dich nur an Menschen wendest, an Kirche oder an irgendein Heiligenbild oder ist ja egal, was die Menschen alle so haben, dann bringt dir das nichts. Dann hat der Satan geschafft, dass er dich von Jesus weg zu irgendeinem anderen Zeug ablenken konnte. Aber wende dich an Jesus. Ja, es ist auch nicht der Pastor, sondern es ist Jesus, der dir die Ruhe gibt. Pastoren sind eigentlich bloß Helfershelfer oder Dienstgaben oder andere Gläubige. Können dir schon mal Wegweiser sein und vielleicht einmal ein Stück schieben, dass du wieder in Schwung kommst. Das ist okay. Aber das Ziel ist immer Jesus. Er ist dein Erlöser, er ist dein Friedefürst, er ist der Herr über alle Dinge. Und Ruhe zu finden für die Seele ist in unserer hektischen, schnelllebigen Zeit schon eine ganz wichtige Sache. Sonst fängt dein Hamsterrad irgendwann einmal an zum Durchdrehen und das ist unangenehm, oder? Also Jesus sagte so deutlich, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken, was für euren Leib, was ihr anziehen sollt und so weiter. Ja, du kannst, sagt er in Matthäus 6, 27, mit deinen Sorgen über diese Dinge dein Leben nicht eine Elle an Länge hinzusetzen. Es geht einfach nicht. Okay, verkürzen kannst du es mit deinen Sorgen, weil du einen Herzinfarkt kriegst, vor lauter Sorgen und Angst machen. Aber das ist nicht das, was Gottes Plan ist für dich. Seid nun nicht besorgt, steht im Vers 31, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Und jetzt kommt der Strichpunkt und dann kommt diese Aussage von Jesus. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Hey, dein und mein Papa, der in den Himmeln ist, der allmächtige Gott, der weiß, was du brauchst. Der weiß, dass du zum Essen und zum Trinken brauchst. Der weiß, dass du ein Dach über dem Kopf brauchst und ein warmes Zimmer und ein anständiges Bett und vielleicht ein Auto, dass du zur Arbeit fahren kannst oder so, dass du einfach... Ja, das ist jetzt bloß hier ein Beispiel. Aber der weiß, was du brauchst. Der weiß aber auch, was du nicht brauchst. Weil manche wollen alles Mögliche haben, wo Gott dann aber sagt, das brauchst du nicht. Das ist dir nur eine Last. Das macht dir nur Probleme. Er weiß, was du brauchst, dein himmlischer Papa. Und das sollte uns auch schon mal ein bisschen zur Ruhe bringen, wenn wir wissen, unser Papa weiß, was wir brauchen. Aber nicht falsch verstehen und denken, wie manche andere faulen Leute, na, das ist ja super, jetzt brauche ich nicht mehr arbeiten, dann setze ich mich hin und dann mache ich das Fenster auf und dann kommen die Gebratenen vom Fenster reingeflogen oder so. Also das ist im Normalfall nicht der Fall. Das wäre nur dann der Fall, wenn du jetzt überhaupt keine Möglichkeit mehr hättest, irgendwas selber zu tun, dann sind die Israeliten auch mit den Wachteln und mit dem Manna und mit dem Wasser aus dem Felsen versorgt worden. Das ist auch völlig okay. Oder die Witwe, wo das Öl im Krug nicht leer wurde und der Mehlkrug nicht leer wurde. Aber da war es halt einfach so weit, da ging nichts anders mehr. Im Normalfall gibt dir der Herr eine gute Arbeit und du machst auch deine Arbeit einigermaßen gut. Ja, weil wenn du deine Arbeit nicht gut machst, dann kann es auch passieren, dass dein Chef sagt, so nicht. Okay, also beschäftige dich mit dieser Aussage. Dein himmlischer Vater weiß, was du benötigst. Denk darüber nach, meditiere darüber, bete auch in dieser Richtung. Vertraue ihm. Somit baust du Glauben auf. Und wenn dein Glaube hochgezogen wird, dann wirst du das auch erleben. Wirf deine Ängste und deine Sorgen auf Jesus. Oder wie ja, glaube ich, in den Sprüchen steht, wälze sie auf ihn. Ja, das heißt, weigere dich hartnäckig, dass du dich sorgst oder Angst zulässt. Weigere dich. Ja, er sagt hier, der Petrus schreibt, 1. Petrus 5, 6 und 7, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr all eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Eine tolle Aussage. Ja, er sagt hier, wie demütige ich mich unter die mächtige Hand Gottes und dass ich auch erhöht werde, dass aufwärts geht mit mir, dass der Segen kommt. Er sagt, indem du all deine Sorge auf ihn wirfst, dass du auf ihn wälzt, deine Sorge. Denn er ist eh besorgt für dich. Also sorge dich nicht, wirf's auf ihn. Er sorgt für uns. Glaube das endlich. Entwickle diesen Glauben. Wenn du das immer wieder liest, darüber nachdenkst, entwickelst du Glauben. Ja, du entwickelst sogar noch etwas, man muss fast sagen, noch was Besseres, so dieses Urvertrauen. Die Menschen haben durch den Sündenfall das Urvertrauen in unseren himmlischen Papa, in Gott, verloren. Aber durch diese Schriftstellen, durch dieses drüber nachsinnen und beten, entsteht es wieder, dieses Urvertrauen. So also wie ein kleines Kind seinen Eltern vertraut. Er lässt sich in die Arme vom Papa oder von der Mama fallen, ohne drüber nachzudenken, ob man die jetzt überhaupt auffangen kann. So sind kleine Kinder. Und er hat einmal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ja, da ist nicht gemeint, dass wir ein bisschen spinnen wie die Kinder und Gaudi machen, sondern es ist Urvertrauen wie die Kinder. Und das muss wiederhergestellt werden. Dann hat Sorgen und Ängste nämlich keinen Boden mehr. Das ist weg. Und wenn aber Ängste und Sorgen Raum finden, dann wird das Wort erstickt. Oder der Glaube an das Wort erstickt. Und dann funktioniert es nicht. Und dann kommt der nächste Schritt. Ah ja, siehst du, funktioniert ja nicht. Das funktioniert immer. Wenn es nicht funktioniert, haben wir bloß was falsch gemacht. Falsch gedacht oder falsch geglaubt. Und da müssen wir an uns feilen und nicht an Gott oder an Gottes Wort. Gott und sein Wort ist 100% richtig. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir an uns feilen, an unserer Erkenntnis, an unserem Glauben, an unserem Urvertrauen. Oder auch an unserer Faulheit. Soll nämlich auch faule Christen geben. Ja, das sind die, die meinen, sie brauchen weder Bibel lesen, sie brauchen weder beten. Und wenn was ist, gehen wir zum Pastor, der betet dann schon für mich. Das kann einmal eine Zeit lang gut gehen, aber auf Dauer wird der Schiffbruch erleiden. Die Sorge der Zeit, hat Jesus gesagt, das ist das erstickte Wort, das ist so, wie wenn einer das Saatgut unter die Dornen schmeißt. Ja, dann wird es erstickt, dann bringt es keine Frucht. So ist, wenn Angst und Sorgen das Wort Gottes ersticken. Deshalb ist es wichtig für uns, dass wir Angst und Sorge bekämpfen, losbringen, aus unseren Seelen rausschmeißen, ertappen, wenn sie aufkeimen, und sofort bekämpfen mit der Macht seines Blutes und mit dem Wort der Wahrheit und der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, du kannst eben mit der Sorge nichts gut machen, aber mit dem Wort und mit Glauben und mit der Kraft des Heiligen Geistes, da machst du was gut. Da kannst du deiner Lebenslänge eine Elle, mehrere Ellen hinzusetzen, weil Gott will, dass wir noch im Greisenalter kraftvoll und frisch sind. Ja, ganz klar steht in der Schrift geschrieben, damit wir seine Gerechtigkeit auch im Greisenalter noch verkünden. So, und jetzt gebe ich noch eine Möglichkeit dazu, zu der Lehre, wie man Angst besiegen kann. Es steht in 1. Johannes 4, 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Meistens wird dieser Vers so gelehrt in den Gemeinden, wir müssen nur mehr lieben, damit die Furcht verschwindet. Aber das ist der Pferd von hinten aufgezäumt. Die vollkommene Liebe ist ja nicht unsere Liebe, sondern es ist Gottes Liebe. Und wir müssen sehen, wie sehr er uns liebt. Dann wird die Furcht aus deiner Seele, aus deinem Herzen ausgetrieben. Ja, wenn du das nicht sehen kannst, wie sehr er dich liebt, dann steckt immer noch dieser strafende Gott dir im Hinterkopf. Und das ist das, was er sagt. Furcht hat es mit Strafe zu tun. Ja, Furcht hat man, weil man Angst hat, gestraft zu werden. Und genau das ist das Problem. Aber wer sich mit der Liebe Gottes beschäftigt und die Liebe Gottes in seinem Herzen Raum bekommt, Offenbarung zur Offenbarung wird, dann geht die Furcht weg. Dann gibt es keine Strafe mehr. Dann kann er sehen, dass er geliebt ist, unendlich geliebt, vollkommen gerechtfertigt, nicht mehr ein Sünder ist, der für seine Sünden büßen muss, weil durch das Opfer von Jesus die Sünde ja gesühnt ist. Ein für alle Mal, mit einem Opfer hat er es vollkommen erledigt. Halleluja, das ist ja so eine tolle Botschaft, ist das Evangelium. Was Besseres gibt es nicht. Also sei dir dieser vollkommenen Liebe Gottes zu dir bewusst, voll und ganz bewusst. Das vertreibt die Angst aus deiner Seele, das gibt deiner Seele wieder Halt, das kann das Urvertrauen wiederherstellen. Du bist in ihm total geborgen und versorgt, da kannst du dir sicher sein. Das Bild vom strafenden Gott, das man dir eingeimpft hat, das sitzt dir dann nicht mehr im Nacken. Die Bibel gibt uns eine Verheißung in Jesaja 32, 17, 18, dass wir an sorgenfreien Ruheplätzen wohnen sollen. Ich lese euch es einmal vor. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen. Hallo, eine sichere Wohnstätte, sichere Wohnungen, sorgenfreie Ruheplätze. Und warum? Er sagt hier, das Werk der Gerechtigkeit oder Ertrag der Gerechtigkeit wird Friede, Ruhe und Sicherheit sein, für ewig. Sehen wir, wie wichtig und schön das ist, dass er uns zur Gerechtigkeit gemacht hat, dass er uns unsere Sünden vergeben hat, gesöhnt hat. Jetzt sind wir zur Gerechtigkeit geworden, jetzt können wir als Ertrag Friede, Ruhe und Sicherheit haben und an sicheren Wohnungen und an sorgenfreien Ruheplätzen zu Hause sein. In einem Kriegsgebiet hast du nicht einen sorgenfreien Ruheplatz, wenn du die ganze Zeit die Bombenknaller hörst und das Feuer und Rauch und rundum ist Chaos mit dem ganzen Militär. Aber wir dürfen sitzen und ruhig wohnen in sicheren Wohnungen. Ist doch eine super Verheißung. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir diese Verheißungen jetzt auch immer wieder proklamieren über unser Land. Weil es gibt Kräfte, die versuchen, das umzudrehen, Chaos zu stiften. Aber Gott ist größer. Er ist der Herr. Ja, nicht die Mächtigen dieser Welt sind, die das Sagen haben, sondern Jesus sitzt auf dem Thron und hat das Sagen. Aber wir sind sein Leib und wir müssen da mit ihm zusammenarbeiten. Jetzt gebe ich noch einen kleinen Tipp. Einen Tipp, das, was Jesus gemacht hat, dass er nicht mit Angst und Sorge infiltriert worden ist. Markus 5, 35 und 36. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Also der Synagogenvorsteher, der wollte Jesus bitten, dass er kommt und dass seine Tochter wieder gesund wird. Jetzt kommen da seine Leute und sagen, sie ist gestorben, du brauchst den Jesus gar nicht mehr fragen oder bedrängen. Es nützt nichts mehr, die Tochter ist gestorben. Oh je, oh je. Und Jesus hat es mitgekriegt. Aber es heißt hier, Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zum Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht. Glaube nur, im Lukas steht dasselbe, da heißt es noch, und sie wird gerettet werden, das heißt, sie wird geheilt werden. Also Jesus überhörte das Wort. Er hat es gehört, ja, mit Sicherheit hat er es gehört. Aber er hat in diesem Bericht der Leute keine Aufmerksamkeit gegeben. Und er hat gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Sehen wir, Furcht und Glaube sind zwei Gegner. Jesus hat denen, die jetzt hier gekommen sind, die Zweifel und Angst bringen wollten, Unglauben infiltrieren wollen, einfach keine Aufmerksamkeit gegeben. Sein Fokus war die geistliche Welt, sein Fokus war der Glaube, die Macht Gottes, ja, und die Fähigkeit, die der Vater durch den Heiligen Geist ihm gegeben hat. Auf das hat er seine Aufmerksamkeit gerichtet und nicht menschliches Ermessen. Der Mensch sagt, oh, jetzt ist schon gestorben, kann nicht mehr geheilt werden, ist vorbei, hilft nichts. So denken Menschen. So ist das fleischliche Gedankengut. Aber Jesus Er war ganz anders drauf, möchte ich was sagen. Er war darauf fixiert, dieses Mädchen jetzt wieder zum Leben zurückzuholen, von den Toten aufzuwecken. Und dieses Wunder der Totenauferweckung wollte hier Satan durch diese Leute noch schnell verhindern. Ich meine, die Leute konnten nichts dafür, das war ganz eine normale Sache, dass die gesagt haben, hilft nichts mehr, er ist schon gestorben. Aber sie haben menschlich reagiert und nicht auf dem geistlichen Ermessen. Und es ist wichtig, wem du zuhörst. Wem leihst du dein Ohr? Wem leihst du deine Aufmerksamkeit? Du wirst im Glauben nie erfolgreich sein, wenn du die irdische Sache, die sichtbare Welt, als deinen Maßstab nimmst. Und das, was die Leute sagen, das, was du vielleicht in schlauen Büchern gelesen hast, was du im Internet gehört hast oder gesehen hast, das ist nicht unser Maßstab. Okay, das ist eine Information, aber diese Informationen können dir manchmal den Glauben ganz schön in den Keller drücken. Also ist besser, du hörst Gott zu, du hörst dem Wort Gottes zu, dann wirst du erfolgreich sein im Glauben. Hör ja nicht dem zu, der dir bewusst Angst und Glauben, Angst und Zweifel einflößen will. Ja, Angst ist der Feind des Glaubens. Aber Glaube, wenn du aufbaust, der bringt dich in Gottes Ruhe, er bringt dich zu seinem Frieden, er bringt dich zu sorgenfreien Ruhestätten. Ja, Angst erzeugt nämlich Stress. Angst lähmt dich. Angst ist eine totale Blockade. Ja, und die Ungläubigen, die ihm nicht dem Wort nicht Glauben schenken, die werden auch nicht in diese Ruhe eingehen. Das sehen wir schon an den Israeliten, die ihm nicht geglaubt haben. Und dann sind sie nicht in das gelobte Land eingezogen, wie sie es eigentlich hätten sollen. Dann mussten sie 40 Jahre durch die Wüste latschen, wegen ihres Unglaubens. Das ist ja ein Problem. Kannst du im Hebräerbrief 3, 18, 19 nachlesen und dann auch noch Kapitel 4, 1 bis 3. Und dann sagt er im Vers 3 noch, wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Ja, das ist der Unterschied. Die Glaubenden, die gehen in die Ruhe ein. Die Unglaubenden eben einfach nicht. Also setz deinen Glauben auf sein Wort, höre sein Wort, meditiere über seinem Wort, nimm es als bare Münze, hör dem Zweifler und Unglauben nicht zu, benutze diese Waffen, die dir gegeben sind gegen Ängste und Sorgen, sein Blut, das Wort, die Wahrheit und die Kraft des Heiligen Geistes. Und Nummer 4, die Liebe Gottes. Dann wirst du in seiner Ruhe und in seinem Frieden leben. Und wenn um dich herum Chaos herrscht, dann ist es wie eine feurige Wand, es wird dich nicht erreichen. Also Angst, Sorge und Stress ist nicht von Gott. Nicht, dass jemand meint, ja, das ist alles von Gott. Solche Leute gibt es nämlich auch. Oder wenn was Schlechtes passiert, dann danken sie Gott dafür, weil man muss ja Gott für alles danken. so dumm, oder? Man muss Gott für das danken, was von ihm ist. Für alles, was von ihm ist. Ja, nicht Gott für das danken, was dir der Teufel untergejubelt hat. Ja, idiotisch. Ja, dem Teufel musst du eine aufs Schienbein geben und nicht Danke sagen für deine dummen Dinge und die üblen Sachen, die er dir präsentiert. Gott ist gut und der Teufel nicht. Aber Gott ist der Sieger, weil Jesus auferstanden ist und somit ist automatisch der Teufel der Loser. Das muss feststehen in deinem Gedankengang. Und du bist mit Jesus, du bist oben auf. Und wir haben letztes Mal gesagt, der Gott des Friedens wird den Satan unter deinen Füßen zertreten. Das heißt, die Feinde, die sich gegen dich gestellt haben, die musst du unter deine Füße tun, unter deine Herrschaft und dann drauf. So richtig, wie die Zigarettenkippe auszutreten. Zack, 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 ein bisschen rundumdrehen. Schluss ist mit dem Mächten der Finsternis, mit Angst und Sorgen und allem möglichen Zeug. So, da bin ich jetzt am Ende angelangt. Jetzt machen wir Lobpreis. Der Herr ist gut. Wir haben einen so guten Gott.